Wir sind schon mittendrin und man kann das alles beobachten, was passiert. Das Wichtigste ist natürlich, dass die Nordsee höher kommt.
Ich wohne keine 600 Meter hinter dem Deich. Dann muss man normalerweise eigentlich gar nicht großartig überlegen. Man hat einfach Angst.
Gerade die Inseln vor Niedersachsen, das sind ja alles nur Sandhaufen, die geraten mit Sicherheit in große Gefahr.
Wobei ich jetzt nicht eine Region in Deutschland sehe, wo man sagt, die muss jetzt umgesiedelt werden. Kann ich mir noch nicht vorstellen, aber vielleicht will ich mir das auch einfach nur noch nicht vorstellen.
Und unsere Herbststürme sind viel zu früh und weitaus heftiger als in den Jahren davor. Das ist einfach nicht mehr zu ertragen.
Verzweifelte Hilferufe, Panikmache oder alles nicht so schlimm? Die Klimaforscher jedenfalls mahnen eindringlich. Und vielleicht wird irgendwann einmal eingesehen werden müssen, dass alles anders sein wird an der Nordsee. Irgendwann. Wie hoch wird das Wasser steigen? Werden die Deiche halten? Und was passiert, wenn nicht? Ist die Nordsee, wie wir sie kennen, ein Auslaufmodell? Der Klimawandel steht uns nicht bevor. Wir sind mittendrin. Die Geografin Beate Ratter baut gerade an der Universität Hamburg einen Forschungsbereich auf. Sie will aufzeigen, wie man an der Nordseeküste und auf den Inseln auf den Klimawandel reagieren könnte.
Ich glaube, die Herausforderung ist vor allem das, dass es unbestritten ist, dass wir mit einem Klimawandel zu rechnen haben und mit allen Folgen, die damit verbunden sind. Also zunehmende Sturmgefahr, größeres Anlaufen von Flutwellen, Meeresspiegelanstieg sicherlich auch. Und weil wir daran nicht mehr vorbeischauen können, sollten wir anfangen, darüber nachzudenken, wie wir uns anpassen können an die verändernden Bedingungen. Mein Interesse an diesem Forschungsprojekt ist eigentlich in der Hinsicht, ob es denn schon Gedanken gibt in der Bevölkerung, was man für Anpassungsstrategien fahren kann, sei es jetzt in wirtschaftlicher Hinsicht oder sei es vielleicht auch in der Umgestaltung des Lebensraumes. Also die Deiche zum Beispiel anpassen. Ist es technisch möglich? Ist es nicht möglich? Muss man sich vielleicht Gedanken machen über eine Verlagerung von Wohngebieten oder von Wirtschaftsflächen, die direkt hinterm Deich sind und die in Gefahr sind?
Gefahr für jenes norddeutsche Land, das die Menschen seit Jahrhunderten dem Meer abtrotzen? Dass sich das Klima durch die Menschen verändert, ist unter Klimaforschern inzwischen unumstritten. Wie und wie schnell es sich verändert, darüber gibt es unterschiedliche Szenarien. Pressekonferenz beim BSH, beim Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie in Hamburg. Dass Sturmfluten heute schon, bedingt durch den Klimawandel, häufiger und heftiger auftreten, bezweifeln die Sturmflutexperten.
Wenn man beides zusammennimmt, dann sieht man also, dass sich in den letzten 35 Jahren, was die Sturmhäufigkeit angeht, im Grunde nichts geändert hat und es eine leichte Zunahme bei den Wasserständen gegeben hat. Und beides würde ich jetzt also nicht als Vorboten einer Klimaänderung ansehen. Da bin ich also überhaupt nicht von überzeugt, dass sich da jetzt was getan hat, beziehungsweise wenn jemand anders sagt, da hat sich was getan, dann glaube ich das nicht.
Wir sind schon mittendrin und man kann das alles beobachten, was passiert.
Sagt dagegen Professor Michael Schirmer, Klimaforscher an der Universität Bremen.
Das Wichtigste ist natürlich, dass die Nordsee höher kommt, weil wärmeres Wasser sich ausdehnt. Das bedeutet, dass das Wasser am Strand höher steht, dass mit Ebbe und Flut sozusagen mehr Wasser auch reinkommt. Und das bedeutet natürlich dann letztendlich auch bei Sturmfluten, dass sie noch höher auflaufen und höher an den Deichen aufstehen.
Ein Forschungsprojekt, in das auch Schirmer und die Universität Bremen eingebunden ist, sagt für das Jahr 2050 einen Meeresspiegelanstieg von 55 Zentimetern voraus. Dazu erhöht sich der mittlere Tidehub noch zusätzlich um 25 Zentimeter. Aber
genau wissen wir das leider alle nicht, weil das sehr stark davon abhängt, wie die Atmosphäre sich in Zukunft verändert. Also wie viel CO2 wir zum Beispiel in die Atmosphäre entlassen oder die Amerikaner oder die Chinesen. Man kann nur sagen, wenn wir uns alle sehr zusammennehmen und die Atmosphäre schützen, dann kommen wir vielleicht im nächsten Jahrhundert mit 50 oder 60 Zentimetern davon. Und wenn wir aber so weitermachen wie bisher, alles wird verbrannt, dann wird es mit Sicherheit mehr als ein Meter werden.
Wird es bald ungemütlich, hinterm Nordseedeich zu leben? Geografin Beate Ratter glaubt an die Anpassungsfähigkeit des Menschen, dem irgendwann nichts anderes übrig bleiben wird, als sich dem Klimawandel zu fügen. Und der irgendwann darüber nachdenken muss, dem Meer zurückzuweichen.
Ich würde das so verstehen. Wir können uns anpassen an ganz bestimmte Bedingungen. Wir haben dem Meer Land abgetrotzt, weil es für den Menschen interessant war, weil es finanzierbar war. Es ist ja auch mit hohen menschlichen Kosten, mit Einsätzen von menschlicher Arbeitskraft entstanden, der Deichbau. Heutzutage müsste man da eben mit finanziellen Mitteln da vorgehen. Und wenn man das nicht mehr bezahlen möchte für ein paar Menschen, die da wohnen, dann muss man sich was Neues überlegen. Wobei ich jetzt nicht eine Region in Deutschland sehe, wo man sagt, die muss jetzt umgesiedelt werden. Also ich kann ich mir noch nicht vorstellen, aber vielleicht will ich mir das auch einfach nur noch nicht vorstellen.
Also ich würde mal sagen, 1 Meter kriegen wir mit den Deichen noch hin, vielleicht sogar noch 1,50 Meter. Schwieriger wird es mit den Inseln, weil die Stürme und die Strömungen auch stärker werden. Gerade die Inseln vor Niedersachsen, das sind ja alles nur Sandhaufen, die geraten mit Sicherheit in große Gefahr. Aber wenn es mehr wird, dann werden wir auch Probleme mit unseren Deichen kriegen.
Gerade hat das Land Niedersachsen seine Deichbauverbände angewiesen, die Deiche wegen der Risiken durch stärkere Sturmfluten zu erhöhen. 25 Zentimeter Klimawandelaufschlag. Thorsten Heitsch ist Geschäftsführer des Deich- und Uferbauverbandes im Hadelner Land, unweit von Cuxhaven. Sein Deichabschnitt an der Elbmündung gilt als gefährdetster an der gesamten deutschen Nordsee.
Wir direkt haben uns mit dem Klimawandel noch nicht befasst, insofern aber doch, da wir, ich sag mal, für zukünftige Maßnahmen ja bereits von der Landesregierung eine Order haben, dass ein gewisser Anteil für den Klimawandel mit in Neubauwerke einzurechnen ist. Die Deiche haben ja jetzt eine Bestickhöhe, die festgesetzt ist, und bei Neubaumaßnahmen oder bei, ich sag mal, Sanierungsmaßnahmen, Umbaumaßnahmen ist eben die Bestickhöhe zu erhöhen.
Dass es den Klimawandel gibt, ist unstrittig. Dennoch wird, wer davon spricht, oft der Panikmache bezichtigt. Wie viel Science Fiction darf es sein? Welche furchterregenden Wetterextreme sind dem Menschen zumutbar? Ein Messturm des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie, 30 Kilometer vor Borkum, registrierte Anfang 2007 eine 18 Meter hohe Monsterwelle.
Und dem Gerät haben wir zuerst nicht getraut. Da haben wir gesagt, das ist eine fehlerhafte Messung. Und nachdem das Wetter sich beruhigt hat, ist eine Wartungscrew von uns hingefahren und musste feststellen, diese Station Fino ist relativ groß und es gibt den ersten Wartungsumlauf in 15 Meter über dem Wasserspiegel. Und da sind massive Gitterstreben und Geländer und die sind von der Welle zerschlagen worden. Also wir mussten dann feststellen, dass unser Gerät richtig registriert hat. Das heißt, dass wir da mit Wellen 16 bis 18 Meter zu tun gehabt haben. Also diese Wellen sind existent.
Es gibt Hinweise darauf, dass die Wellen im Nordatlantik und in der Nordsee auch größer werden. So. Und damit würde natürlich auch die Wahrscheinlichkeit für eine Monsterwelle steigen, weil die Ausgangssituation sind mehrere große Wellen, die sich irgendwann überlagern und dann so eine Monsterwelle bilden. Es scheint so zu sein, dass die Wellen größer werden. Und insofern ist es vielleicht tatsächlich dann auch eine Folge dieser Veränderung, dass jetzt die auch so eine Monsterwelle gemessen haben.
Es wurde bis vor kurzem immer wieder gesagt, das ist Seemannsgarn. Und nun weiß man das wesentlich besser.
Aber man muss auch dazu sagen, es scheint Monsterwellen schon immer gegeben zu haben. Früher sind auch Schiffe hier untergegangen und keiner hat gewusst, wieso eigentlich. Und man kann es nur erklären dadurch, dass ein sogenannter Kaventsmann gekommen ist. Das heißt, Wellen, die sind so groß, dass sie selbst in der Nordsee sich am Boden brechen. Und das sind ja eigentlich die schlimmsten, die gefährlichen Wellen. Hat es sicherlich auch früher schon gegeben. Kann auch sein, dass es mehr wird.
Otterndorf bei Cuxhaven vor wenigen Wochen. Für den nächsten Tag ist eine schwere Sturmflut angekündigt. Zwischendurch sickern sogar Meldungen durch, Sturmtief Thilo bringe die größte Sturmflut seit 1976, der schwersten je gemessenen an der Nordsee. Schwerer noch als die von 1962, als auch hier im Hadelner Land die Deiche brachen. So schlimm kam es dann längst nicht. Dennoch, manchen Älteren hier sind die Erinnerungen an 1962 präsent. Für andere ist Deichbruch nur eine theoretische Gefahr.
Da weiß ich nicht genau und ich denke, das ist auch noch ein Forschungsfeld, wie die Stimmung bei den Menschen an der Küste eigentlich wirklich ist. Weil das, was wir mitkriegen, das ist ja gefiltert durch Medien. Und Medien skandalisieren gerne, dramatisieren gerne. Und ich glaube, es wäre mal sehr sinnvoll nachzufragen, wie die wirkliche Wahrnehmung der Menschen an der Küste ist, ob es ihnen bewusst ist oder ob sie sich's ausmalen können oder ob sie es selber verharmlosen, was da auf sie zukommt. Ich glaube, man darf es nicht unterschätzen, man sollte es aber auch nicht blank dramatisieren. Ein sinnvoller Mittelweg würde ich da ganz gut einschätzen.
Ein Zufall oder fast schon Schicksal? Als der Klimaforscher Michael Schirmer einen Vortrag in der Otterndorfer Stadthalle hält, ist die erste große Novembersturmflut gerade im Anmarsch. Viele sind gekommen. Gesprächsthema auf den Fluren ist natürlich das herannahende Unwetter.
Naja, da beschleicht einen natürlich sofort ein ungutes Gefühl. Und wenn man hier aufgewachsen ist oder so, man fährt automatisch natürlich zum Deich und guckt nach, ne, wie hoch das Wasser da steht.
Ich wohne keine 600 Meter hin an Deich. Dann muss man normalerweise eigentlich gar nicht großartig überlegen. Man hat einfach Angst. Und unsere Herbststürme, wie heute zum Beispiel, sind viel zu früh und weitaus heftiger als in den Jahren davor. Das ist einfach nicht mehr zu ertragen.
So schnell ist es in der Erdgeschichte, soweit man das weiß, noch nie gegeben. Also
den Klimaforscher eingeladen hat die Bürgerinitiative gegen die Elbvertiefung. Die Menschen in Otterndorf und Umgebung sorgt nämlich auch, dass der Bundestag auf Betreiben Hamburgs grünes Licht für eine erneute Vertiefung der Elbe gegeben hat. Um es den weltgrößten Containerschiffen noch bequemer zu machen, Hamburg zu erreichen. Die Elbvertiefung erhöht die Gefahren für die Sicherheit der Deiche noch zusätzlich, glaubt man hier. Und Klimaforscher Schirmer bestätigt es und warnt, nicht durch Menschenhand alles noch schlimmer kommen zu lassen.
Das sind die Prozesse, die draußen im Meer stattfinden und die wir an unserer Küste messen. Überall da, wo es in die Küste reingeht, also unter Elbe und unter Weser, kommt noch ein weiterer Effekt hinzu, nämlich durch den Ausbau, durch die Vertiefung wird das Tidehochwasser nochmal zusätzlich nach oben geschoben.
Schirmer ist nicht nur Klimaforscher, sondern auch Deichhauptmann beim Deichverband in der Hansestadt Bremen. Er weiß, wovon er spricht und bestätigt den Otterndorfern ihre Sorgen. Bei Otterndorf in ihrem Mündungstrichter macht die Elbe eine weite Kurve. Schiffswellen und Seegang treffen direkt auf den Deich. Wenn sich durch eine Elbvertiefung die Fließgeschwindigkeit der Elbe ein weiteres Mal erhöht, steigt die Belastung auf diesen Deichabschnitt enorm, sagt Walter Rademacher.
Also hier ist grundsätzlich es eben möglich, dass die Deiche versagen. Ne? Bei diesen Bedingungen, die wir haben, es ist der höchst belastete Deich an der gesamten Nordseeküste.
Walter Rademacher koordiniert die Bürgerinitiative gegen die Elbvertiefung. Als pensionierter Wasserbauingenieur ist er vom Fach und hat eine klare Meinung. Überflüssig, ökologisch höchst bedenklich und eine massive Gefahr für die Deichsicherheit sei dieses Vorhaben.
Der Querschnitt wird größer, es läuft mehr Wasser rein, es läuft schneller. Es wird mehr Sediment aufgewirbelt, es wird mehr Erosion an den Ufern und an der Sohle stattfinden. Und das beeinträchtigt die Deichsicherheit einerseits, weil die Schutzfaktoren, die vor dem Deich sind, Watt und Vorstrand, erodiert werden. Und weil die großen Schiffe, die dann fahren, schnell fahren, entsprechende Wellen machen. Und diese Wellen erschüttern den Deich und beschädigen den Deich.
Direkt hinterm Deich fängt die Bebauung von Otterndorf an. Auch der Wirt vom Gasthaus zur Schleuse blickt mit Sorge in die Zukunft.
Die Elbvertiefung selber macht insofern jedem hier, der im Deichbereich wohnt, Probleme. Und zwar aus dem einfachen Grunde, durch die Elbvertiefung wird die Fließgeschwindigkeit der Elbe erhöht. Und wenn die Flussgeschwindigkeit der Elbe sich erhöht, wird auch mehr vom Wattvorland abgetragen. Und das Wattvorland stützt den Deichfuß. Und wenn das Wattvorland abgetragen wird durch die Fließgeschwindigkeit der Elbe, besteht die Gefahr, dass der Deich absackt. Und wenn der Deich absackt, haben wir ein Problem. Wenn die Deiche runtergehen und das Wasser kommt, geht es oben drüber und dann saufen wir ab. Wenn es wirklich kommen sollte, dass die Elbe vertieft wird, ist und bleibt der Knackpunkt der Glammayer Stack. Ist so. Weil da ist die Bruchkante und wenn die nicht vernünftig saniert wird, dann haben wir ein Problem. Dann bricht der Deich. Das ist so. Unweigerlich.
Also es hängt mit Sicherheit zum Teil auch mit der Elbvertiefung zusammen. Es hängt aber auch einfach damit zusammen, dass der Nordseewasserspiegel höher wird. Die Elbvertiefung wird höhere Belastungen auf den Deich ausüben. Und der kritische Punkt ist im Grunde genommen der, dass wir eine Schlechtwetterphase haben, dass ungünstig der Deich einen Schaden erleidet. Dieser Schaden kann im Winter nicht behoben werden und wenn dann nachfolgend eine entsprechende Sturmflut kommt und trifft auf einen beschädigten Deich, bei dem die Krone zusammengesackt ist.
In Walter Rademachers Büro häufen sich Akten, Festplatten, Zeitschriften. Rademacher sitzt an seinem Computer. Sturmtief Thilo ist im Anmarsch. Dann bricht plötzlich der Deich auf einer Computersimulation.
Ich erkläre mal eben, hier ist Glameyer Stack, da waren wir eben. Wenn hier der Deich bricht, da geht's los. Das Wasser staut sich vorm Bahndamm, fließt durch die Medem, fängt an, sich hier im Siedland zu verteilen, aus dem Kanal heraus, aus der Medem heraus und überflutet diesen ganzen Bereich hier hinten. So, dann Niedrigwasser. Jetzt schwappt mit der nächsten Tide der nächste Schwall rein. Das ist hier also erkennbar. Das sind 175 Quadratkilometer. Bloß, wie gesagt, diese Simulation ist ja viel zu konservativ. Ne? Es passiert ganz was anderes. Das ist absolut harmlos. In dieser Form wird es gar nicht stattfinden. Was stattfindet, wird einfach schlimmer sein.
Weite Teile des Landkreises Cuxhaven sind blau eingefärbt auf Rademachers Computerbildschirm. Auch in Rademachers Wohnzimmer stünde das Wasser. Eine schwere Hypothek, hinterm Deich zu leben, sagt Rademacher, auch wenn das längst nicht jedem bewusst ist. Cuxhaven am Mittag. Die schwere Sturmflut hat ihren Scheitelpunkt erreicht. Das Hafengebiet ist unter Wasser. Die geschlossenen Fluttore verhindern, dass das Wasser in die Stadt läuft. Nichts Ungewöhnliches hier, zumal die Sturmflut auf dem Festland wenig Schäden angerichtet hat. Die Funny Girl, das Winterschiff zur Insel Helgoland, das hier normalerweise viermal wöchentlich ablegt, bleibt im Hafen. In diesem Jahr blieb es ungewöhnlich oft im Hafen, sagt der betagte Helgoland-Reeder Kassen Eils.
Es ist insofern schon etwas Besonderes, dass das so lange weht. Wir machen ja schon über 50 Jahre diese Winterschiffsverbindung. Und dass wir ein paar schlechtes Wetter haben, das haben wir immer schon, aber dass das so anhalten will, das ist an sich ziemlich neu.
Am Tag nach der Sturmflut kann die Funny Girl dann doch ablegen und Kurs nehmen nach Helgoland. Dort sorgt sich Inselbürgermeister Frank Botter über die Schiffsausfälle und tippt auf den Klimawandel.
Solange ich Bürgermeister bin, gab es für mich kein Jahr, in dem es 138 Fährausfälle gegeben hat. Wenn man die Summen zusammenzählt der Fahrten, die nicht stattgefunden haben, aus Wettergründen, waren es 138. Für 2007, ansonsten gab es auch Schiffsausfälle, aber die hielten sich, sag mal, zwei Hände voll, 10, 15 vielleicht. Muss einen schon nachdenklich machen.
Der Sturm hat die Küsten zwar verschont, nicht aber Deutschlands einzige Hochseeinsel. Hier hat Thilo Millionenschäden angerichtet. Auf Helgolands vorgelagerter Badeinsel Düne hat der Sturm einen ganzen Kilometer Strand weggespült und die dahinter gelegene Schutzdüne zur Hälfte abrasiert. Bis zu 190.000 Kubikmeter Sand haben die Fluten abgetragen.
Also ich kann mich nicht erinnern, dass es nach 1976 so ein Schadensereignis gab und so einen Sturm gab. Der Sturm kam mit einer affenartigen Geschwindigkeit, muss man sagen. Also man hat gar keine Chance gehabt, sich darauf einzustellen. Und die Bilder, die man gesehen hat und die man auch selber hat, die sprechen eigentlich eine ganz deutliche Sprache. Es war faszinierend vom Naturschauspiel her, aber die Wirkung ist ja immer eine brutale.
Bürgermeister Botter macht sich Sorgen um das Klima. Draußen auf dem einen Quadratkilometer großen Fels in der Nordsee. Hier, mitten im Meer, wo man Wind und Wetter ausgesetzt ist. Und das Wetter irgendwie direkter wahrnimmt. Der letzte Helgoländer Winter war im Schnitt wärmer als der in Marseille.
Ja, also wenn man noch nicht davon überzeugt war, dass etwas im Klima passiert, dann müsste man eigentlich nach diesem Sommer schon davon überzeugt sein, dass was passiert. Denn Helgoland hat ja einen Jahreszyklus an Wetter erlebt, der war unwahrscheinlich. Und ich denke, der Klimawandel, der uns da immer mit einem großen Zeigefinger gezeigt wird, der läuft schon längst ab. Und wenn Sie die Leute fragen, die sich mit Meereskunde beschäftigen, die sagen, unter Wasser ist das schon völlig, völlig am Laufen, der Klimawandel.
Meereskundler forschen auch deshalb intensiv auf Helgoland. Das Alfred-Wegener-Institut unterhält hier die biologische Anstalt.
Ja, hier ist Cuxhaven 11 Traffic mit der Lagemeldung 8:38 Uhr. Die Wettermeldung 11 Ansteuerung und Cuxhaven Nordwestliche Winde 6, gute Sicht. Es liegt eine Windwarnung für die deutsche Nordseeküste vor.
Jeden Morgen fährt eine Schiffsbesatzung mit dem Boot Ader hinaus auf die See rund um Helgoland, misst Temperatur, Strömung und holt Wasser- und Planktonproben.
Die Ergebnisse jetzt über 40 Jahre zusammengefasst spiegeln eine Reihe von menschlichen Einflüssen wider. Was jetzt direkt mit dem Klimawandel zusammenhängt, haben wir natürlich zunächst mal den Temperaturanstieg und der ist in dieser Zeit etwa im Mittel 1,2 Grad. Das ist beträchtlich, liegt weitaus höher als im globalen Maßstab und hat zu deutlichen Veränderungen auch in unseren Lebensgemeinschaften schon geführt.
Meeresbiologe Heinz-Dieter Franke von der Biologischen Anstalt Helgoland befürchtet toxische Algenblüten als Folge der Erwärmung. Und nicht nur das. Gänzlich neuen und bis vor kurzem hier recht fremden Meeresbewohnern gefällt es in der warmen Nordsee.
Wir haben mehrere Dutzend, gut 60 Arten so etwa, die wir in den letzten 20 Jahren hier finden konnten, auch in der deutschen Bucht teilweise, die zumindest in historischen Zeiten hier nicht oder nur ganz selten aufgetreten sind. Das zieht sich im Grunde durch alle Arten, durch alle Tier- und Pflanzengruppen, von den Einzellern bis zu den Säugetieren. Unter den Fischen zu nennen, vor allen Dingen die Streifenbarbe, eine mediterran-ozeanische Form, die bis Ende der 90er Jahre eigentlich bei uns praktisch niemals hier aufgetreten ist, sich mittlerweile hier fest etabliert hat. Dazu kommen andere Fische wie Meereschen, Wolfsbarsche, Sardinen, Sardellen.
Die Nordsee verändert sich dramatisch. Von einem kalt gemäßigten zu einem warm gemäßigten Randmeer des Atlantiks, in dem sich Mittelmeerfische heimisch fühlen und angestammte Arten nach Norden abwandern.
Der Kabeljau ist einer von den Arten, die eher nördlich verbreitet sind, wie auch die zweite wichtige Nutzfischart bei uns, die Scholle. Das sind Arten, die wahrscheinlich auf längere Sicht durch den Anstieg der Temperatur bei uns, vor allen Dingen durch den Anstieg der Wintertemperatur, aus unserem Gebiet verschwinden werden.
Das Klima ändert sich und auch die Fischer werden sich anpassen. Anpassen müssen.
2,1 Tonnen hat er stehen.
Hä?
2,1 Tonnen hat er stehen, ne?
Ja.
Elbfischer Walter Zeeg stattet seinen Kutter Ostetal in Cuxhaven für die nächste Fangreise aus. Zwischen Hamburg und Helgoland gibt es für ihn insbesondere Aale, Zander, Butt und Stinte zu holen.
Es ist so, beim Stintfischen ist je besser, je kälter das wird, je mehr zieht sich der Stint, sag ich mal, sagen wir auf dem Haufen, schwärmt mehr. Und dann haben wir, ich sag mal, bestimmte Gebiete, wo wir wissen, wo die stehen. Das sind schon, ich sag mal so, uralte Erfahrungen. Da fährt man dann hin und kann die gut fangen. Und wenn wir einen milden Winter haben, dann schwärmen die nicht, dann kommen die so einzeln angekleckert und man jagt da dauernd hinterher. Also man hat einen höheren Aufwand und fängt weniger einfach.
Und des Fischers Antennen registrieren den Klimawandel viel früher, sagt Zeeg. Dass irgendetwas nicht stimmt, wusste er schon, als der Klimawandel noch nicht die Titelseiten beherrschte.
Ja, so Mitte der 80er, sag ich so. Nee, das haben wir damals schon gemerkt, dass es sich was geändert hat. Ne?
Zurück in Hamburg, im Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie. Hartmut Heinrich ist Meeresgeologe und Chef der Abteilung für Ozeanographie. Sein Fokus auf den Klimawandel liegt im kommenden Jahrhundert.
Sämtliche Klimaprojektionen beziehen sich ja nur auf die Zeit bis zum Jahr 2100. Also es gibt ja noch eine Zeit nach 2100. Und da kann alles passieren.
Heinrich machte 1988 eine bahnbrechende Entdeckung. Die nach ihm benannten Heinrich-Ereignisse. Phasen massiven Eisausstoßes während der letzten Eiszeit, in der ganze Gletscher ins Meer abgerutscht sind. Dabei ist Heinrich kein hochdotierter Professor, sondern Abteilungsleiter einer Behörde. Und seine Entdeckung war, wie er selbst sagt, das Abfallprodukt einer Forschungsfahrt. Doch manches Geologielehrbuch musste umgeschrieben werden. Können sich die Heinrich-Ereignisse wiederholen? Und was würde das für das Klima bedeuten?
Ja, der spannende Spieler in dem ganzen Klimageschäft ist natürlich, wie verhält sich Grönland? Das grönländische Eis wird steuern, ob man mit Anpassungsmaßnahmen landseitig hinterherkommt oder ob es hoffnungslos ist. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit, die auch, glaube ich, in den Klimamodellen im Moment hauptsächlich behandelt ist, dass das Grönlandeis, ich sag mal, jetzt einfach vor sich hin schmilzt und dadurch den Wasserspiegel ansteigen lässt. Das andere Extrem ist, dass durch das Schmelzen der Gletscher vor allem das Grönlandeis an seiner Unterseite einen Schmierfilm verpasst bekommt, der dafür sorgt, dass die Gletscher ins Meer rutschen. Wenn die Gletscher wirklich ins Rutschen kommen sollten, dann geht es sehr rasch.
Und was würde das bedeuten für die Nordsee?
Naja, sie läuft über. Also das heißt, die Küstensicherungsmaßnahmen wären wahrscheinlich nicht ausreichend. Es muss da noch eine ganze Menge zum Verhalten des Grönlandeises erforscht werden. Die Antarktis darf man natürlich auch nicht vergessen. Und was sehr wichtig ist, man muss beobachten, gucken, was passiert und dabei einen langen Atem haben.
Doch bis dahin ist wohl noch 2 bis 3 Generationen Zeit. Keine Zeit hingegen bleibt dem Menschen nach Meinung der Klimaforscher, ihr Verhalten zu ändern. Selbst wenn morgen die Vernunft einkehrt, der Klimawandel ist höchstens in seinen Ausmaßen noch zu begrenzen, nicht aber aufzuhalten. Die Menschen werden sich anpassen müssen, so oder so. Und vielleicht müssen sie hinnehmen, dass sich das Meer, das, was man ihm abgetrotzt hat über Jahrhunderte, irgendwann einmal wiederholt.
So könnte ich es mir vorstellen, dass wir im Prinzip sagen, die Inseln sind Aufschwemmungsgebiet, sind im Prinzip eine Anhäufung durch natürliche Prozesse, eine Anhäufung von Sand und sind dadurch zu Inseln geworden. Aber die natürlichen Prozesse haben jetzt eben gerade eine Abtragungstendenz und nicht eine Anhäufungstendenz. Und wir haben durch den Deichbau oder durch Küstenschutzmaßnahmen diese Abtragungstendenz gebremst. Wir haben sie verlangsamt. Und wenn das jetzt zusammenspielt mit einem stärkeren Aufkommen von Stürmen und von Abtragungsprozessen, dann reichen die technischen Möglichkeiten nicht mehr aus. Und der verbremste oder abgebremste Prozess wird irgendwann mal nicht mehr zu bremsen sein und wird so fortschreiten, dass wir uns Gedanken machen müssen, wie wir es anders regeln.
Und vielleicht lehrt der Klimawandel den Menschen das, was sie seit Jahrzehnten verlernt haben, den Respekt vor der Natur.